ARD.
Vor 30 Minuten hat Russland Gleitbomben auf Kharkiv abgeworfen. Also die Angriffe dauern an. Das ist unser letzter Informationsstand.
Unser Korrespondent Vassili Golot berichtet gleich über die Situation in Kharkiv und über die neuen russischen Angriffe in der Ukraine. Wie passt das zusammen, wenn eigentlich am Montag, also übermorgen in der Türkei, wieder über Frieden verhandelt werden soll? Russland stellt weiterhin Bedingungen. Die Ukraine will explizit ohne Vorbedingungen in die Gespräche gehen.
Israel sieht sich scharfer Kritik ausgesetzt wegen seines Vorgehens im Gazastreifen. Der Chef des Kanzleramts, Thorsten Frey, warnt jetzt davor, das deutsche Verhältnis zu Israel in Frage zu stellen.
Trotzdem oder gerade deswegen häufen sich die Stimmen, die sagen, unser Bild von Israel muss sich ändern und an dem orientieren, was die israelische Regierung macht, nicht an dem, was die Bevölkerung fühlt. Dazu hören wir einen Kommentar von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
Und zum Schluss des Podcasts blicken wir auf den sogenannten Hügel der Schande in der Stadt Sderot in der Nähe des Gazastreifens. Viele Menschen kommen dorthin, um israelische Luftangriffe sozusagen als Schaulustige mitzuverfolgen. Hallo, ich bin Pascal Küpper.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 31. Mai um 15 Uhr. Ja, lass uns zuerst auf die Ukraine schauen. Kommenden Montag, übermorgen also, soll es wieder direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul geben. Auf den Vorschlag Russlands hin übrigens. Trotzdem werden weiterhin massive russische Angriffe auf ukrainischem Gebiet gemeldet.
Ja, seit der Nacht gibt es russische Attacken auf Kharkiv, Donetsk und die Grenzregion Sumy. Unser Korrespondent Vassili Golot hat die letzten 2 Tage in Kharkiv verbracht und schildert seine Eindrücke von dort.
Vor 30 Minuten hat Russland Gleitbomben auf Kharkiv abgeworfen, also die Angriffe dauern an, das ist unser letzter Informationsstand. Es ist ein absurder Kontrast in dieser Stadt. Wir sehen einerseits Menschen, die versuchen, ihr Leben weiterzuleben. Wir haben gestern zum Beispiel junge Menschen gesehen, die ihren Schulabschluss gefeiert haben, die gemeinsam im Café saßen, darauf angestoßen haben. Wir sehen Familien, die in Parks spazieren gehen, aber wir sehen auch im gesamten Stadtzentrum verrammelte Fenster, mit Holzpaneelen, weil da eben keine Fensterscheiben mehr sind durch die regelmäßigen Angriffe auch auf das Stadtzentrum. Wir sehen sehr, sehr erschöpfte Menschen, die kaum schlafen können. Wir haben Menschen getroffen, die ihre Familienangehörigen verloren haben, weil Kharkiv immer wieder mit Drohnen angegriffen wird, weil immer wieder Zivilisten dort auch getötet werden. Das heißt, es ist ein ständiger Kontrast zwischen dem Versuch, ein normales Leben zu führen und zwischen dem Kriegsalltag, dass zum Beispiel die Kultur unter die Erde ziehen muss, dass Auftritte nur unter der Erde in Kellern möglich sind und eben nicht in den großen Theaterhallen, die es dort in dieser Millionenstadt gibt.
Angeblich soll es ja bald eine neue große russische Offensive geben. Gibt es dafür bereits Anzeichen?
Also wenn es nach Präsident Selenskyj geht, dann auf jeden Fall. Ihm zufolge hat nämlich die russische Armee schon 50.000 Soldaten zusammengezogen. Es geht da um die Region Sumy. Hören wir dazu nochmal Vassili Golot.
Russland hat ja angekündigt, entlang der gesamten Frontlinie weitere Offensiven zu starten. Das deckt sich auch mit dem, was Militärbeobachter schildern. Aktuell ist es so, dass Russland auch in der Region Sumy auf dem Vormarsch ist, besetzt dort nach aktuellen Informationen etwa 9 Ortschaften. Und heute wurden Bewohner und Bewohnerinnen von 11 weiteren Ortschaften in der Region aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, sich in Sicherheit zu bringen, andere Orte zu gehen. Also eine Evakuierungsmaßnahme von der ukrainischen Regierung. Und was parallel dazu passiert, zu diesem Vormarsch der Armee, sind eben weitere Angriffe mit Gleitbomben, mit Raketen, mit Drohnen auch auf andere Städte in der Region Sumy.
Also mir erschließt sich das überhaupt nicht, wie dann überhaupt am Montag Gespräche über einen Frieden geführt werden sollen angesichts dieser Lage. Russland ist ja anscheinend auf Eskalationskurs.
Ja, so sieht es jedenfalls aus und unser Korrespondent bestätigt das auch.
Das ist die große Frage, wie diese Gespräche zustande kommen. Russland hatte ja angekündigt, ein Memorandum der Ukraine vorzulegen. Das ist bis jetzt immer noch nicht passiert. Stattdessen will die russische Seite dieses Memorandum in Istanbul vorstellen. Da ist aber die Frage, wird sich die Ukraine darauf einlassen oder wird sie erst abwarten, bis das Memorandum kommt und erst dann gibt es später Gespräche. Das sind gerade die offenen Fragen. Aber es deutet rein gar nichts darauf hin, dass Russland ernsthaft an Frieden interessiert ist, denn Wir haben das gerade ja besprochen, Russland ist militärisch in der Offensive. Russland fliegt die größten Luftangriffe seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. Also es ist eine massive Eskalation von russischer Seite. Und dennoch bleibt die Ukraine ja gesprächsbereit, betont, dass sie weiterhin an Frieden interessiert ist und appelliert auch an die russische Seite, aktivere Schritte in diese Richtung zu unternehmen.
Ja, das klingt für mich nach wenig Hoffnung auf ein Ende des Krieges. Wird eigentlich diesmal Putin persönlich zu den Gesprächen kommen?
Ja, das kann man ganz klar mit einem Nein beantworten. Der türkische Außenminister Fidan hatte am Donnerstag bei einem Besuch in Kiew vorgeschlagen, dass Trump, Putin und Zelensky sich in Istanbul treffen, unter der Leitung des türkischen Präsidenten Erdogan. Allerdings hat der Kreml diesen Vorschlag umgehend abgelehnt. Laut Kreml-Sprecher Peskow ist man grundsätzlich aufgeschlossen für Kontakte auf hochrangiger Ebene. Aber, so sagt es Peskow, man will vorher Ergebnisse durch die direkten Verhandlungen sehen.
Okay, was immer das auch heißt. Dann lass uns jetzt den Blick auf die Lage im Nahen Osten richten. Israel setzt seine Angriffe im Gazastreifen wohl unvermindert fort, wenn man die aktuellen Berichte verfolgt, oder?
Ja, davon ist auszugehen. Jedenfalls kamen nach palästinensischen Angaben jetzt innerhalb eines Tages mindestens 60 weitere Menschen ums Leben. Und so sagt auch der Chef des Kanzleramts, Thorsten Frey, es sei legitim, Zweifel an der israelischen Strategie anzumelden und auch daran, ob die Regeln des Völkerrechts überhaupt noch eingehalten werden. Die Bevölkerung im Gazastreifen wird ihm zufolge über die Maßen in Mitleidenschaft gezogen. Und diese Situation müsse man auch unter Freunden offen ansprechen können. So hat sich Frey in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geäußert.
Was heißt das denn für das deutsch-israelische Verhältnis?
Naja, da ist dann wiederum ziemlich unklar, ob den Worten auch wirklich Taten folgen. Denn Frey sagt auch, das deutsche Verhältnis zu Israel, das dürfe nicht in Frage gestellt werden. Also an der Verbundenheit dürfe kein Zweifel bestehen und dieses besondere Verhältnis zu Israel, das stehe über allen anderen Erwägungen und könne auch nicht zur Disposition stehen.
Das klingt dann jedenfalls so, als wären zumindest tiefgreifende Änderungen in den diplomatischen Beziehungen ziemlich unwahrscheinlich.
Ja, so würde ich das auch deuten, zumal Frey ja auch klargestellt hat, dass er zum Beispiel Waffenlieferungen an Israel weiterhin für grundsätzlich richtig hält.
Demgegenüber stehen ja Stimmen, die sagen, unser Bild von Israel muss sich spätestens jetzt grundlegend ändern.
Ja, die gibt's. Genau. Eine davon kommt von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Er sagt, unser Bild müsse sich viel konkreter an dem orientieren, was die israelische Regierung macht. Und das sei nun mal teilweise völkerrechtswidrig. Also kann man sich die Frage stellen, ist Israel aus dieser Perspektive wirklich das Land, das einfach nur Frieden will und von allen Seiten bedroht ist?
Viele Menschen in Israel kämpfen dafür, dass Israel ein demokratischer Rechtsstaat bleibt. Die meisten wünschen sich Frieden und fühlen sich zugleich bedroht, zumal nach dem 7. Oktober 2023. Aber ein Land wie Deutschland sollte seine Haltung zu Israel nicht primär an dem festmachen, was eine Bevölkerung eines Landes fühlt, von der übrigens ein Viertel zur nichtjüdischen Minderheit gehört. Grundlage der Beurteilung muss die israelische Regierung sein, denn sie ist verantwortlich für das staatliche Handeln. Und hier ist das Bild ein ganz anderes. Es könnte nicht klarer sein, denn es zeigt sich nicht nur an Aussagen von Mitgliedern der Regierung in Jerusalem, sondern auch an Taten. Gerade erst hat das Kabinett 22 neue Siedlungen im besetzten Westjordanland beschlossen. Dabei handelt es sich zum Teil um sogenannte Außenposten, die nun legalisiert werden und damit noch mehr staatliche Förderung bekommen können. Zum Teil sollen auch neue Siedlungen gebaut werden. Das ist der größte Ausbau seit Jahrzehnten und das Ziel wurde klar benannt. Verteidigungsminister Israel Katz hat gesagt, es handele sich um einen strategischen Schritt, um die Errichtung eines palästinensischen Staates zu verhindern. Um es klar zu sagen, der Siedlungsbau ist völkerrechtswidrig sowie der Transfer von Bevölkerung in besetztes Gebiet. Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt. Inzwischen leben dort einschließlich von Ostjerusalem rund 750.000 jüdische Siedler. Auch im Gazastreifen hält sich Israel nicht an das Völkerrecht, indem es Hunger als Kriegswaffe einsetzt. Die zu wenigen Hilfslieferungen, die vor wenigen Tagen nach mehr als 11 Wochen totaler Blockade begonnen haben, verfolgen offensichtlich keine humanitären Ziele. Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, hat erklärt, es werde nur das notwendige Minimum nach Gaza gelassen. Sein Ziel ist es, den Krieg fortzusetzen, die Bevölkerung in Gaza auf kleinen Gebieten, in denen Hilfe verteilt wird, zusammenzutreiben und die Vereinten Nationen bei der Versorgung der Bevölkerung außen vor zu lassen. lassen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor kurzem gesagt, er verstehe nicht mehr, mit welchem Ziel Israel in Gaza vorgehe. Dabei würde es reichen, dem zuzuhören, was die israelische Regierung sagt und sich anzuschauen, was sie und in ihrem Auftrag die israelische Armee tun. Die Fakten sprechen für sich. Das Bild von Israel zu überdenken ist umso wichtiger, als dass die Doktrin von der Sicherheit Israels als deutscher Staatsraison der deutschen Politik Verpflichtungen auferlegt, zumindest wenn sie nicht nur eine hohle Phrase sein soll. Es kann Deutschland in Schwierigkeiten bringen, wenn es einen Krieg mit Waffen und Kriegsgerät unterstützt, die dann völkerrechtswidrig eingesetzt werden. Es macht deutsche Politik mehr als unglaubwürdig, wenn man sich einerseits für die regelbasierte internationale Ordnung einsetzt und andererseits ein Land bedingungslos unterstützt, das eben diese Ordnung mit Füßen tritt. Und das, was Israels Regierung mit dem Bau neuer Siedlungen und dem in Gaza tut, mag zwar radikal-zionistischen Fantasien eines Groß-Israel dienen, aber nicht der Sicherheit Israels. Die wird es nur geben, wenn auch Millionen Palästinenser in Sicherheit leben können und eine Perspektive haben. Doch davon will die israelische Regierung nichts wissen. Sie treibt die Entrechtung, Vertreibung und Unterdrückung von Palästinensern weiter voran. So gesehen müsste die Staatsräson, der sich die deutsche Politik verschrieben hat, bedeuten, dieser israelischen Regierung die rote Karte zu zeigen, wenn man es denn mit der Sicherheit Israels wirklich ernst meint. Und übrigens, auch viele Menschen in Israel erwarten das von Deutschland. Die dafür kämpfen, dass Israel ein demokratischer Rechtsstaat bleibt, und die wollen, dass der Krieg in Gaza endet, damit die immer noch verschleppten Geiseln endlich freikommen.
Ja, klare Worte und Forderungen also von Jan-Christoph Kitzler. Und wir hören ihn jetzt gleich nochmal zu einem anderen Thema.
Genau, wir blicken jetzt zum Schluss auf den sogenannten Hügel der Schande in der Stadt Sderot in der Nähe des Gazastreifens. Viele Menschen kommen dorthin, um israelische Luftangriffe sozusagen als Schaulustige mitzuverfolgen. Jan-Christoph Kitzler mit Einzelheiten dazu.
Gaining control of all of Judea and Samaria.
Dieser Hügel am Rand von Sderot ist eine Attraktion geworden. Oben gibt es inzwischen eine Art Besucherzentrum. Unter einer Zeltplane auf einem großen Videobildschirm läuft ein Film, der den Gazastreifen erklären soll. Auf den Bänken sitzt eine Besuchergruppe, junge Leute, die ein Praktikum in Israel machen. Vor ihnen steht Yael und spricht von den vergangenen Kriegen, davon, dass Israel, wie sie sagt, immer nur Frieden wollte, aber den Krieg bekam. Yael ist selbst noch sehr jung. Fragt man sie nach dem Gaza-Krieg, dann sagt sie, dass sie ihn schrecklich findet und dass sie an die Geiseln denkt, die immer noch verschleppt sind. Und was bedeutet dieser Ort für sie? Die Nähe ist schockierend. Man kommt hierher und schaut nicht weit weg, direkt in den Gazastreifen, nach Beit Lachia, Jabalia, auf die Grenzen. Und dann versteht man, dass das kein Krieg weit weg in einem anderen, weit entfernten Land ist. Das passiert hier, sehr, sehr nah bei uns. Dann blickt man von oben auf den Gazastreifen. Ein paar Rauchsäulen sind zu sehen von israelischen Luftangriffen oder Artilleriebeschuss. Und manchmal hört man neue Angriffe. Hier im Norden des Gazastreifens, den man vom Hügel aus überblickt, sollen immer noch 200.000 bis 300.000 Menschen leben. Essen kommt hier schon seit fast 3 Monaten nicht mehr an. Israels Armee will weite Gebiete entvölkern. Drei Kilometer entfernt an der Shahar-Hanegev-Kreuzung lagen am 7. Oktober 2023 die Toten. Hier hatte es heftige Kämpfe gegeben zwischen den Terroristen aus dem Gazastreifen und israelischen Sicherheitskräften. 600 Tage später stehen hier Demonstranten und wollen, dass der Krieg endet, damit die restlichen Geiseln freikommen. Ari Rosenfeld wohnt in der Nähe. Er hat am 7. Oktober Freunde verloren. Jeden Tag, so sagt er, wackelt sein Haus von den Explosionen in Gaza.
In the end of all, the soldiers and the military force.
Am Ende haben die Soldaten und die Armee schon erreicht, was sie erreichen sollten. Es liegt ein Geiseldeal auf dem Tisch und beide Seiten sollten den annehmen und versuchen voranzukommen. Denn ansonsten gibt es keine Lösung. Nicht für meine Kinder, die jetzt gerade im Kibbutz leben, in einem Kriegsgebiet, und auch nicht für die Kinder von Gaza. Deshalb wollen wir, dass unsere Führer und Politiker versuchen, nicht Führer des Konflikts zu sein, sondern, ich sage nicht des Friedens, aber der Sicherheit. Neben ihm steht Nachumi, ein drahtiger Unternehmer, der nicht über Politik sprechen will, auch nicht über das Leid in Gaza. Seine Gedanken sind bei den Geiseln.
Nobody can deny that when he is hearing those.
Niemand kann sagen, dass, wenn er diese Bomben hört, nicht sofort an unsere Kinder denkt, Frauen und Männer, die dort sind. Und als Nation versuchen wir unser Bestes, um sie zurück nach Hause zu bringen.
In order to bring them back now.
Zurück auf den Hügel mit der Aussicht auf den Krieg. Shmuel ist aus der Nähe von Tel Aviv mit seinem Sohn gekommen. Er ist 81 Jahre alt und war auch schon für Israel im Krieg vor fast 60 Jahren. Der alte Mann mit der Mütze will einfach nur, dass das Ganze aufhört. Ich denke an das alles. Ich denke an den Krieg, an die Menschen, die ihr ganzes Leben leiden. Verstehst du? Das ist ein Unglück, ein Unglück. Wenn es das nicht gäbe, wären wir das schönste Land der Welt, wenn es Frieden gibt. Das ist die beste Option. Aber was wir jetzt sehen, ist Beschuss, unsere Armee, die zerstört. Was für eine Verschwendung und was für ein Unglück, wirklich. So kommt an diesem Ort vieles zusammen, Gedanken an die Geiseln, an die Menschen in Gaza und diese furchtbare Aussicht auf ein weitgehend zerstörtes Gebiet gleich da unten, wo immer noch regelmäßig die Bomben fallen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank euch fürs Zuhören.